Hierfür werden zum Beispiel alle Kombinationsmöglichkeiten eines Vokabulars aufgelistet. Ja, da haben wir Sprache insgesamt, zum Beispiel deutsche Sprache und englische Sprache. Nun kann man sich aber gut vorstellen, dass da in diesem Computer auch was nicht funktioniert und dass irgendwas auch was schief geht und Computer altert sich auch und so weiter. Das heißt, die Sprache wird wieder beschädigt, ja, irgendwie kommt ja nicht richtig ausgedruckt und nicht richtig präsentiert. Das heißt, immer wenn wir versuchen, etwas zu abstrahieren und transzendental zu sehen, können wir durch diese Art Beweis eine gewisse Skepsis nahelegen und sagen, transzendental ja, als Phantasma, als Imagination, aber letztendlich muss ein Träger da sein und muss ein gewisses reales Bild sein. Das und jenes. Und dann schafft schon die Zeitabhängigkeit. Vor allem im Sinne des Verfalls, ja, im Sinne der Endlichkeit, der Unmöglichkeit dieser absoluten freien Verfügbarkeit über die Zeit dieses Bildes. So irgendwann wird dieses Bild zerfallen oder zu alt oder nicht mehr wirklich historisch. Da weiß man nicht, was. Das ist ein allgemeines Problem. Ja. Das Beispiel, das ich hier jetzt eingeführt habe, das ist ja nur so ein extremer Fall. Aber sehen Sie ein normales Bild. Überhaupt die Problematik der Restauration ist ja nur entscheidend. Zum Beispiel gibt es viele Bilder, von denen man sagt, sie sind überrestauriert. Ja, das heißt, sie sehen zu neu aus. Und dann ist sozusagen diese Wirkung des Bildes auch weg.
Aber der Sinn steckt doch nicht in dem Bild selbst.
Oh doch.
Ich habe das Gefühl, also dass Benjamin auch das in seinem Text, in der Sprache oder über die Sprache insgesamt auch funktioniert in der, mit dem Bild. Und Sie hatten ja auch selber gesagt, es gibt Gott nicht und damit sind wir allein und damit ist die Realität, nur die Realität, die zu formulieren oder mitzuteilen und erst zu zweiten ist an sich eine Unmöglichkeit oder ein Problem. Und Sie sagten selber, man kann das Wort voranbringen, aber nicht, aber der Sinn steckt nicht, also das bringt einen selber nicht weiter.
Ja, genau. Okay.
Also es ist ja in gewissem Sinne etwas, was man auf den Weg bringt oder permanent. Ist es ja
der Sinn, ja, sagen Sie, ja.
Was? Also ich habe das Gefühl einer Vergleichzeitigung der Dinge, einer Potenzierung der, also wenn Sie davon sprechen, dann gibt es die Lösung der und es gibt die Freiheit und es gibt die Emanzipation von der Körperlichkeit zu einer weiteren transzendentalen Moment oder Erkenntnis oder so. Dann schließt es aber Gott aus und gleichzeitig wieder ein, indem man das dann arbeitet.
Ja, das ist ja völlig richtig. Ja. Das ist völlig richtig. Dabei passiert etwas, was dieses Wort Sinn, der Sinn anders definiert. Und zwar, wenn wir zum Beispiel reden und wir sagen, ich weiß nicht, es regnet ja draußen. Ja. Dann, was ist der Sinn dieser Aussage? Stellt sich die Frage. Wenn ich zum Beispiel sage, der Sinn dieser Aussage besteht darin, dass es tatsächlich regnet. Das heißt, der Sinn einer Aussage ist das, was da draußen und da draußen wird gemeint, sozusagen jenseits der Sprache, real stattfindet. Also wenn ich das so denke, dann bin ich gläubig. Dann muss der Gott sein. Weil nur der Gott, nur der klassische Gott, ist imstande, jenseits der Sprache zu sehen, ob es wirklich regnet oder nicht regnet. Wir kennen das nicht. Das heißt, im klassischen, der klassische Verständnis vom Sinn ist der theologische Verständnis vom Sinn. Das heißt, ich imaginiere ein Seher oder ein Betrachter, der ein absoluter Betrachter ist, der sozusagen in einer, der genauso sozusagen hinter Fenster blicken kann, wie ich hinter Fenster blicken kann, so kann er sozusagen jenseits der Sprache blicken. Wir sind es nicht so. Allerdings, wenn ich sozusagen den Gott streiche und ich streiche den Sinn auch in diesem Sinne, es bleibt immer noch die Möglichkeit, nicht wahr, den Sinn absolut zu denken. Und den Sinn absolut zu denken, aber anders, eben virtuell. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt noch einmal frage, was ist, oder sagen wir, es regnet draußen, was hat es für einen Sinn? Also ohne Gott, das Aussage ohne Gott. Hat einen folgenden Sinn, dass ich eine Tabelle habe, eben ein Bild, in meinem Kopf oder irgendwo anders, ich habe eine Tabelle. Es regnet draußen, es regnet nicht draußen, es regnet drinnen, es regnet nicht drinnen. Ja, das sind vier Möglichkeiten. Wie ich regnet mit nicht regnet und draußen mit drinnen verbinde. Und ich sage, von diesen vier Möglichkeiten, die virtuell mir gegeben sind, eine ist da. Und das ist der Sinn im atheistischen Sinne des Wortes, ja, sozusagen. Katholischer oder göttlicher Sinn ist eben dieser Blick jenseits der Sprache. Und atheistischer Sinn ist der Abwahl oder Auswahl eines Satzes aus einer virtuellen Reihe. Das ist anders verstanden. Die Frage ist jetzt, ob diese virtuelle Reihe nicht immer noch zu göttlich ist. Ja. Und diese skeptische Frage, das ist die Frage, die eben Taoismus stellt, oder Heraklit stellt, oder Heidegger stellt. Nämlich sie sagen, das ist vielleicht zu göttlich, weil man meint, ich kann zu jeder Zeit transzendental virtuell sozusagen irgendwo dieses Viereck abrufen. Sozusagen, ich kann es auf inneren Knopf drücken und es kommt immer dabei, also diese vier Möglichkeiten. Ich weiß immer, ich habe eine gewählt und das, was ich sagen kann, diesen Sinn. Aber warum bin ich so sicher? Erstens kann ich verrückt werden, zweitens kann ich sterben, drittens krank werden, mir kann ein Teil meines Gehirns operiert werden, was auch immer. Die Sprache kann sich verfallen, ja, also dass die Menschen diese Möglichkeit nicht mehr sehen. Ja, sie haben diese Möglichkeit früher gesehen, jetzt sehen sie diese Möglichkeit nicht mehr. Wir kennen zum Beispiel Kulturen, die Möglichkeiten, virtuelle Möglichkeiten voraussetzen, die wir nicht voraussetzen, umgekehrt. Was ist Verfall, was ist die Sprache? Zum Beispiel, wenn ein Schamane jemanden sieht, der stirbt einfach natürlichen Todes, er würde sagen, er ist von einem Geist umgebracht, wir würden sagen, er ist von, ich weiß nicht, Cancer, von Krebs gestorben. Okay, was sind diese Aussagen? Bilden Sie eine Tabelle, also vom Krebs gestorben, vom Geist, durch den Geist getötet. Gibt es eine solche Tabelle? Gibt es viele andere Tabellen? viele unterschiedliche Tabellen sitzen, in einer einheitliche Tabelle nicht gebracht werden können und so weiter. Das sind die Fragen. Wenn es viele Tabellen gibt, dann ist es kein Gott da, dann ist die Kultur, sagen wir, polymorph oder heidnisch. Ja, ich sag, es gibt diese Tabellen, es gibt jene Tabelle, es gibt diese Tabelle, die virtuelle Möglichkeit vom bösen Geist getötet zu werden, vorliegt, und es gibt Tabelle, das nicht vorliegt. Die Sache wird kompliziert. Wir können also sagen, dass wir gewisse skeptische Fragen auch an dieses Modell, das ist aber klassisch. Aber auch auf diesem klassischen Modell, wir können auch skeptische Fragen richten. Wenn wir das tun, dann, wie gesagt, sind wir skeptischer und skeptischer mit der Zeit. Mehr und mehr einsehen unsere Endlichkeit. Aber wir können das umdrehen und das versucht Deleuze umzudrehen und zu sagen, wenn wir aber diese Zeitabhängigkeit der stabilen Bilder explizit thematisieren, dann ist das ein Erkenntnisgewinn. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel in die Galerie gehe, dann merke ich, dass nicht, dass diese Bilder verfallen, also diese 10 Minuten meinetwegen, ja, ich war in der nicht da war, verfallen diese Bilder nicht. Und so denke ich, die hängen da immer. Die sind sozusagen ewige, transzendentale Wesen, ja, zu denen ich immer zurückkomme. Das ist ja auch die Sprache. Ich lebe in der Sprache kurze Zeit. Ja, ich weiß nicht, 70 Jahre. Das ist zu wenig, um den Verfall der Sprache, also vielleicht in unserer Zeit, das ist gerade genug, aber es war früher zumindest zu wenig, um den Verfall der Sprache akut zu erleben. Ja, jetzt ist vielleicht, wenn man so schaut, was man so sagt, im Fernsehen und so weiter, hat man das Gefühl, dieser Verfall geht so schnell, dass man dann schon merkt. Aber idealerweise kann man das nicht. Nun, in diesem Sinne gibt uns der Film plötzlich neue Möglichkeiten. Darauf will ich hinaus. Das heißt, der Film gibt uns die Möglichkeit, Instabilität und Verfall, materielle Verfall der Bilder sichtbar nahezulegen. Und das interessiert Deleuze. Das heißt, Deleuze hat ein bestimmtes Interesse und eine bestimmte Hoffnung an den Film. Er will also weg von der Ursache-Wirkung-Verkettung, er will weg von einem Standardfilm, er will weg von Illusionen des Lebens, aber hin zu einer gewissen Spannung. Und diese Spannung entsteht, wenn wir auf der einen Seite ein Bild sehen, das extrem stabil ist, das dauert, und auf der anderen Seite wir sehen ein Film, ein Bild, dass dieses Bild flimmert und flackert und unstabil ist und vielleicht sich ändert und irgendwann nicht mehr da ist. Und zwar, dass sozusagen die Fragilität der Bilder, Instabilität der stabilen Bilder, das wird durch das Kino, durch den Film plötzlich sichtbar und erlebbar. Und Deleuze war ein großer Verehrer von Andy Warhol, hat sich sein Leben lang sozusagen sich damit beschäftigt, hat auch viel über Warhol geschrieben. Und sicherlich die Filme von Warhol ist irgendwie der Subtext, ja, für viele seiner Texte. eben wie diese Filme, die den schlafenden Menschen zeigen oder die bestimmte Gebäude zeigen, was auch immer, die eben stundenlang dauern und es ist immer das gleiche Film, das gleiche Bild im Film, aber immer instabil, immer bedroht, immer mit dem Gefühl, das hört auf irgendwann, ja, dieses Gefühl, das hört auf irgendwann. Haben wir zum Beispiel in der Galerie nicht, ja, wenn wir ein Bild sehen, das hört nie auf, das hängt einfach. Und die ganze Fragilität des Bildes wird dadurch plötzlich thematisiert. Das ist eben diese innere Zeit des Bildes, das heißt nicht die Zeit des Lebens, die im Bild gezeigt wird, wiederholt wird, in ihrer unmittelbaren kausalen Gewalt oder lebendigen Gewalt, sondern es ist die Zeitlichkeit, Fragilität, Instabilität eines transzendentalen Bildes, eines Sprachbildes, wenn man will, einer Partitur. Ja, er will sozusagen die Instabilität des Transzendentalen, des Virtuellen demonstrieren. Eben dieses inneren Bildes, dieser Synchronebene, die ja meistens von den Philosophen als sehr stabil, ja, weil ideal oder ideell und ideal entworfen. Und da ist eben für ihn Bergson sicherlich ein Verbündeter, der sagt, alles sind Wellen und alles sind Bewegungen und alles sind Stimmungen, alles sind Übergänge und nirgendwo klare Formen und nirgendwo endgültige Bilder. Alles befindet sich in einem gewissen Fluss, in einer gewissen Instabilität, auch wenn auf der Oberfläche, auch wenn bei der reinen Betrachtung diese Stabilität scheint gewährleistet zu sein. Das ist im Grunde eben die Bewegung, die diskursive Figur, die ja Deleuze uns nahelegt. Das heißt, er will das Kino zu einem Medium machen oder zu einem philosophischen Medium machen, zu einem diskursiven Medium machen. Und zwar das Kino eben im Sinne seiner Zeit. Das Kino als ein Ort, an dem scheinbar, das zentrale, scheinbar stabile, virtuelle Bilder ihrer Fragilität, Instabilität, Abhängigkeit von der Zeit demonstrieren, aber nicht im Sinne des Satzes, nicht im Sinne der Handlung, nicht im Sinne des Sujets, nicht im Sinne der Story, sondern eben in dieser reinen Form, wo die reinen Bilder sich als bedroht zeigen. Und hatte das mal formuliert, hatte sich dieses Ziel gesetzt, dann im weiteren sozusagen Entwicklung des Buches geht es darum, welche Bilder gibt es, also welche Urbilder, fundamentale Bilder. Also mit welchen Bildern haben wir als Menschen überhaupt zu tun und inwieweit diese Bilder bedroht oder instabil oder als bedroht und instabil gezeigt werden, im Kino gezeigt werden können. Und daraus entsteht eine sehr problematische, nach meinem Empfinden, aber gleichzeitig nicht uninteressante Taxonomie. Er beginnt sozusagen in zwei Dritteln seines Buches, besteht darin, dass er die Bilder klassifiziert. Und zwar nach diesen zwei Kriterien, würde ich sagen. Erstens, ontologische, transzendentale Kriterien, das heißt, es gibt eben, wie es gesagt wurde, es gibt Bilder der Empfindungen, es gibt Bilder der Aktion, es gibt Aktionsbilder und Wahrnehmungsbilder, es gibt diese Bilder, sehen wir. Und die fungieren im Film so oder so, und so oder so wird ihre Zeitlichkeit, ihre Instabilität demonstriert. Ja, das ist ein Hauptanliegen. Und sicherlich wählt er dann der Atomfilm und der Experimentalfilm oder der Avantgarde-Film war was anderes. Das heißt, der Film, der mit diesen stabilen Bildern dauernden Bildern sich beschäftigt und die nicht sozusagen die Handlung laufen lässt, entlang dieser Ursache-Wirkung-Kette. Sondern die einzelnen Bilder rausnimmt, scheinbar stabilisiert, scheinbar dauern lässt, aber gerade durch diese Stabilisierung und diese Dauer diese Bilder als prekär, fragil, zeitabhängig, energieabhängig, weltabhängig, wie auch immer, apparatabhängig, apparaturabhängig, technisch abhängig. Ja, da zeigt eben diese Abhängigkeit der Idealität von der Realität letztendlich. Ja. Es ist eine, sozusagen eine Kritik an die gleiche Philosophie, der er eine Entsprechung sucht und, wie er glaubt, findet, gerade in Filmpraxis. Und dann wird die Filmpraxis plötzlich privilegiert. Nicht wahr? Dann kann er sagen, in allen anderen Künsten wird ein falsches Bild und eine falsche Hoffnung auf eine absolute Idealität erzeugt. In allen anderen Bildern denkt man, wenn man schafft ein Bild, dann ist es ewig irgendwie. Wenn man mit der Sprache arbeitet, ist sie auch irgendwie ewig, auch wenn die einzelnen Texte und einzelne Sätze und einzelne Reden endlich sind und. Die Sprache als solche ist. Das ist ein Teil ewig. Und auch Musikverhältnisse, mathematische Verhältnisse auch ewig irgendwie unzeitlich oder außerzeitlich, auch wenn sie in der Zeit erforscht werden. Dass dieser immanente, dieser immer sozusagen immer wieder aufkommende Hoffnung auf die Überzeitlichkeit in allen Künsten, damit ist die auch verbunden wieder des Künstlers zu überleben, ja. Ich war etwas zu schaffen, was ihn überlebt, was der Endlichkeit in sich entzieht. Ja. Das ist so ein wichtiger Trieb. Ja. Das ist ein Trieb. Dass eben diese Hoffnung und dieser Trieb und diese Idealität, das ist so in Frage gestellt worden, ohne aufgegeben zu werden. Ja, sagen wir so. Sie werden nicht aufgegeben. Sie werden in der Massenkultur aufgegeben, aber im Film, im Avantgarde-Film, sie werden nicht aufgegeben, aber gleichzeitig auch in Frage gestellt und unterwandert und problematisiert und als bedroht gezeigt. Das ist die, ja, das ist die Strategie.
Ja, ich würde gerne
Na gut, ich habe praktisch ein Pensum dafür, glaube ich. Ich weiß nicht, jetzt können wir eine Unterbrechung machen oder weiter oder diskutieren oder Sie stellen weiter die Fragen, wenn es solche gibt. Was machen wir am besten? Machen wir eine Unterbrechung? Schon.